Ja.
Genau, da machen wir vielleicht zuerst dann noch, wenn wer Fragen hat, hättest du das dann gerne während dem Vortrag oder danach?
Genau, während dem Vortrag. Ich meine, okay. Das Internet ist ja auch ein dialogisches Medium, von dem her wäre es mir sowieso lieb, wenn wir da zumindest so ansatzweise in einen kleinen Dialog treten könnten. Das heißt, wenn Ihnen irgendwas auffällt oder schräg vorkommt, dann melden Sie sich bitte gleich. Und ich habe auch die Frechheit besessen, so ein paar ganz kleine, also zwei, drei ganz kleine Fragen an Sie vorzubereiten, die dann so manchmal einfach aufpoppen werden. Und dann ja, würde ich Sie einfach bitten, da ein bisschen mit mir zu sprechen. Ja, Ihnen vielen Dank für die Einladung nach Graz und auch für die nette Vorstellung. Ihnen allen vielen Dank fürs Kommen. So kurz vor den Prüfungen ist das immer so ein bisschen schwierig, das weiß ich schon. Aber ich bin trotzdem froh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so mit mir gemeinsam eine Stunde über, also mit der russischen Internetliteratur zu verbringen. Das ist ein Thema, das mir doch sehr am Herzen liegt. Und das nicht nur deshalb, weil ich die letzten 5 Jahre mehr oder weniger intensiv damit verbracht habe. Ja, also der grobe Plan für diese Stunde sieht so aus, dass ich zunächst so ein paar historische Hintergründe des Internets im Allgemeinen und des Internets in Russland vorstellen möchte. Anschließend möchte ich so ein paar theoretische Überlegungen präsentieren. Die Literaturwissenschaft war ja ganz heiß auf das Internet, weil es Texte sind und mit Texten kann die Literaturwissenschaft gut umgehen. Und man hat dann eben versucht, verschiedene bereits bekannte Theorien zu verwenden, um irgendwie ja, mit diesen Internettexten umgehen zu können. Und da möchte ich einfach ein bisschen was vorstellen. Und dann im dritten und wahrscheinlich größten Teil möchte ich eben diese so ein paar ausgewählte Beispiele aus der russischen Internetliteratur präsentieren. Und ich habe das ja im Abstract auch so ein bisschen angedeutet. Meiner Meinung nach gibt es eben da so eine ja, Grobgliederung in eine eher frühe Situation bis circa 2005 und dann eine, ja, die aktuelle Situation ab 2005. Und diese zwei Bereiche, die sind natürlich nicht streng voneinander abgetrennt, sondern der Übergang ist extrem fließend. Aber ich glaube, es macht trotzdem Sinn, dass man das so ein bisschen kontrastiert. Ja, und am Schluss werde ich einfach nochmal zusammenfassen, was ich gesagt habe, und dann können wir gerne auch so eine allgemeinere Diskussion machen. Ja, bevor wir jetzt mit dieser Runette Geschichte anfangen. Die erste Frage an Sie, nur ganz kurz und ziemlich trivial. Wann waren denn Sie das erste Mal online? Also nehmen Sie sich vielleicht kurz eine Minute Zeit, überlegen Sie, wann das so ungefähr war, und dann sammeln wir einfach die Ergebnisse.
Als alter Mensch kann ich fragen, nennen Sie E-Mail schreiben oder in einem Browser drinnen?
Ja. Also das Internet ist ja mehr als nur das World Wide Web, also von dem her natürlich E-Mail.
E-Mail wird dann, okay.
Also also das ist offensichtlich für manche leichter und für manche schwieriger.
Ich bin aus Georgien und ich war das erste Mal online, das war 2001.
2001, okay.
90er Jahre.
94, 95.
Gibt es jemanden, der vor 91 online war? Ja. Was haben Sie gesagt? Ja. Wann war das ungefähr?
80er Jahre.
Okay. Das ist
Computer gekauft, und dann
aufgedacht. Ich habe meinen in den 70er Jahren, einen kleinen mit 20 Megabyte. Ganz kleiner.
Ja. Aber der war schon online?
Nein.
Ja,
das zählt sich nicht. Er hat nur Computer. Den habe ich Mitte 70er Jahre gekauft und in den 80er Jahren war ich. Hat sicher schon online. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wann das ist,
noch mehr. Ja, ich müde den Deck, aber.
Das weiß ich nicht mehr genau, weil ich mir nichts wissen kann. Uli Henrike Schmidt auch gearbeitet hat.
Das ist natürlich jetzt schwierig, das neutral zu formulieren, aber bei der jüngeren Generation. Gibt es jemanden, der vor 1995 online war? Oder vor 1995 geboren war? Okay. Ja,
also,
okay, also vor 2000. Also für mich selber war es 1998, da habe ich gemeinsam mit einem Schulfreund Diablo gespielt. Das ist ein Action-Rollenspiel. Eine sehr einschneidende Erfahrung, die meinen beruflichen Werdegang sehr stark beeinflusst hat. Vor 2005, okay, also das ist so ungefähr die Zeit zwischen 2000 und 2005. Genau, wir haben ja gehört, dass es offensichtlich auch schon in den 80ern sowas wie Computer gegeben hat. Die Geschichte des Internets ist ein bisschen länger als nur zurück zu den 80ern. Diese Übersicht dürfen Sie nicht ganz hundertprozentig ernst nehmen. Ich meine, das fängt eben an mit dem Postsystem in Persien. Was das mit der Internetentwicklung zu tun hat, ist vielleicht nicht ganz offensichtlich. Zwei Jahreszahlen da drauf sind aber ziemlich einschneidend. Zum einen 1969, als das ARPANET geschaffen worden ist. Das ARPANET ist ja der militärische Vorläufer des Internets, also Internet im Sinne eines Computernetzwerkes. Und die zweite einschneidende Entwicklung war 1991, als das World Wide Web sozusagen erfunden worden ist von Tim Berners-Lee und CERN in Genf. 1991 war so dieser große Wendepunkt. Da sind auf einen Schlag Webseiten erfunden worden, Webbrowser, diese Hypertext-Links in der Form, wie wir sie jetzt im Internet kennen. Also 1991 ist das Internet oder das World Wide Web in der Form entstanden, wie wir es heute eigentlich kennen. Und alles, was danach gekommen ist, sind jetzt keine großen Überraschungen mehr für Sie. Ein paar dieser Logos und Namen werden Ihnen wahrscheinlich dann gar nicht mehr so viel sagen. Kennt jemand noch Second Life von Ihnen? Oder Napster?
Ja.
Das schon. aber da hat sich einfach sehr viel getan, aber im Prinzip waren das nur mehr so kleinere Veränderungen, aber so das richtig der Umbruch war 1991. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht es in Russland aus? Was glauben Sie? Wie war das mit Computernetzwerken in der Sowjetunion? Wie ist das in Russland gewesen? Haben Sie irgendwelche Ideen? Ja?
Ich denke, vielleicht waren sie abgeschottet, also man hat davon gewusst, aber es war ein schweres Verhalten. Mhm. Also das ist schon die Frage, dass der Staat Zugriff auf das Internet eher reguliert.
Mhm. Also ich kam 96 an Internet-Cafés in Moskau gemacht. Mhm. Und auch die Studenten einfach für ein Internet.
Ein Internet.
Das auf 12 ist das.
Also mein Briefverkehr mit meiner Ex-Freundin aus Moskau, der 20 Jahre gedauert hat, der bricht 1994 ab. Weil seitdem gibt es E-Mail. Mhm. Seitdem ist nichts mehr dokumentiert. Mhm. Ich habe die Mappe vor kurzem in der Hand gehabt. 93, da muss also sie schon einen Computer gehabt, da muss ich eine E-Mail und sie auch dann eine E-Mail.
Ja.
Also seit 95 ist es sicher.
Mhm. Also
die Mappe ist so dick davor.
Ganz grob sieht es für Russland so aus. Das ist jetzt natürlich auch übertrieben. Es hat in der Sowjetunion natürlich Computernetzwerke gegeben. Allein weil es eine militärische Notwendigkeit war. Also es hat bereits in den frühen 60er Jahren Computernetzwerke gegeben, die so Raketenabwehrsysteme miteinander vernetzt haben. Also das hat es gegeben, aber das war natürlich nicht für irgendwelche Privatpersonen zugänglich.
Ja, das hat sich geordnet, das war sehr, sehr wichtig.
Dazu kommen wir dann. Ja. Ihre Vermutung, dass für die Sowjetmacht das Internet zumindest irgendwas gewesen wäre, was man reglementieren musste, ist ganz richtig und sogar noch gesteigert in der Form, dass es eben für Privatpersonen das gar nicht gegeben hat, weil Information für die Sowjetmacht einfach eine irrsinnige Bedrohung war. Also das ist zwar eine riesen vergebene Chance, weil Russland als flächenmäßig größtes Land der Erde einfach prädestiniert dafür gewesen wäre, einfach mehr vernetzt zu werden, aber für die Sowjetmacht war das einfach ein zu großes Risiko. Und ich meine, Sie sehen das ja auch in den modernen westlichen Demokratien, dass Information nicht so ohne ist, wenn Sie an den Edward Snowden denken. Also Information als Waffe, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt und deshalb hat die Sowjetmacht das einfach extrem runtergeregelt. Das heißt, erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist es in Russland als Privatperson möglich, also mit Ausnahme von gewissen universitären Instituten vielleicht, aber erst ab 1991 ist es wirklich möglich, untereinander und dann natürlich auch mit restlichen Computern übers Netz Kontakt aufzunehmen. Das heißt, die ganze Vorgeschichte fällt weg und das ist mit ein Grund, warum die Situation im russischen Internet vielleicht so besonders ist. Und es stellt sich natürlich die Frage, okay, was soll denn das überhaupt, russisches Internet? Ich meine, das Internet als so dieses klassische Beispiel der Globalisierung, wo es einfach keine Grenzen mehr gibt, wie soll man da jetzt plötzlich einen russischen Teil abgrenzen können? Ne? Man spricht ja auch nicht vom Deutschnetz oder, also das klingt jetzt irgendwie so wie sehr neonazistisch, oder vom US-Net. Also diese Länderabgrenzungen, das passiert eigentlich nicht.
Ja. Wobei ein französisches von dort dazu hat es doch schon gegeben. Ein Minitel oder so, aber das heißt, irgendwie so eine Eigenbrüderei.
Genau, das war in den 80ern diese komischen Konsolen. Ja, genau. Genau, aber auch da stellt sich die Frage, die Franzosen haben ja zumindest über E-Mail diese Landesgrenze auch überwinden können. Also so im Prinzip gibt es ja keine Grenzen im Internet. Ne? Aber warum soll man dann irgendwie von so Länder-Internets sprechen können? Und damals war es vielleicht noch eher technologisch motiviert, dass einfach diese Konsolen so konstruiert waren, dass das am besten einfach miteinander funktioniert hat, aber heutzutage gibt es einfach diese technologische Beschränkung auch nicht mehr. Und trotzdem sprechen aber gerade auch viele Russinnen und Russen selber vom Runet. Einfach weil dieses Gefühl dieser Gemeinschaft so stark ist. Und die Henrike Schmidt, die ja, sozusagen die Bibel fürs russische Internet geschrieben hat, in ihrer Habilitationsschrift, die plädiert dafür, dass man das Runet übersetzt als russischsprachiges Internet, weil das auch keinen Sinn macht, dass man sagt, okay, das betrifft jetzt alle Computer, die in Russland stehen, weil eben auch sehr viele Leute gerade in dieser Frühzeit das Runet gar nicht in Russland waren. Das waren Leute, die noch zu Sowjetzeiten emigriert sind, vielleicht an amerikanischen oder auch israelischen Unis gelehrt haben und übers Internet dann ab 91 wieder verstärkt Kontakt mit der Heimat aufgenommen haben. Das heißt, also es geht mehr um diese Community und weniger um irgendwie meinen technischen Hintergrund. Also ganz unabhängig von diesem Community-Gedanken hat das Runet ein paar Eigenheiten. Das zeigt sich zum Beispiel in der Suchmaschinenverwendung. Also Suchmaschinen sind, die werden immer wichtiger. Also sie haben sicher ein paar Webseiten eingespeichert, die sie jeden Tag irgendwie aufrufen. Aber immer, wenn Sie sozusagen ohne Schwimmflügel ins weite Netz rausschwimmen, dann machen Sie das wahrscheinlich über eine Suchmaschine. Das heißt, Suchmaschinen sind so die Schnittstelle zum großen, weiten Internet. Und Suchmaschinen beeinflussen halt auch ziemlich stark, was Sie dann tatsächlich von diesem großen, weiten Internet auch zu sehen bekommen. Von dem her ist das, glaube ich, sehr aussagekräftig, dass eine russische Suchmaschine Yandex praktisch seit Beginn Marktführer in Russland ist. Also Google schließt ganz langsam und kontinuierlich auf, aber Yandex ist einfach immer noch auf Platz 1 in Russland. Ja, die Kollegin hat es vorher schon erwähnt. Ja?
Zur vorigen Grafik kann man da irgendwann am Ereignis festmachen, warum da im Jänner 2012 lokaler Kühlpunkt eingeführt ist bei Yandex. Mhm. Und genau den Grund dazu bei Google, das so aufkommen ist.
Also das.
Oder kann man das nicht so genau anschauen?
Ich kann Ihnen darauf leider keine befriedigende Antwort geben. Also es ist halt politisch ein, also das war ja ungefähr die Zeit von Putins Wiederwahl. Ne? Aber ob das mit den Suchmaschinenmarktanteilen zusammenhängt, das ist vielleicht eine sehr steile These. Ne? Also das müsste ich mir genauer anschauen, das tut mir leid. Also so auf die Schnelle kann ich Ihnen das leider nicht mehr antworten. Genau, zu den sozialen Netzwerken, Sie haben das ja schon erwähnt. Also es gibt zwei Facebook-Clones, Klone in Russland, Kontakte und Odnoklassniki, die beide größere Marktanteile als das Original haben in Russland, obwohl sich das jetzt auch zu verändern beginnt. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil der Staat in zunehmendem Maße versucht, auf diese russischen sozialen Netzwerke Einfluss zu nehmen. Also es hat da zahlreiche Gesetzesänderungen gegeben und es sieht ein bisschen so aus, als ob die Russinnen und Russen zumindest teilweise deshalb auf amerikanische Server, auf amerikanische soziale Netzwerke ausweichen, um eben diesen direkten Zugriff der Staatsmacht vielleicht ein bisschen auszukommen. Ja, es gibt natürlich auch eine eigene Internet-Subkultur, die extrem stark ist, mit ihren eigenen Memen. Ganz besonders dominant ist die Subkultur der Padonki, also der Idioten oder Trottel, die vor allem so Sprachspiele machen, also die spielerisch russisch falsch schreiben. Also das da müsste eigentlich Projekt heißen, das ist, glaube ich, jetzt wenig überraschend. Und die schreiben so, dass die Aussprache gleich bleibt, aber die Buchstaben einfach völlig anders aussehen. Also dieses Privet, das sich dann so schön mit Viet reimt, das ist so ein Beispiel dieses Sprachspiels. Und das wird aber auch mit einem gewissen heiligen Ernst betrieben. Also 2005 ist zum Beispiel dieses Manifest veröffentlicht worden, das Manifest der Padonki, also der Idioten, wo einfach gewisse Regeln festgelegt worden sind. Und wenn Sie ein bisschen Russisch können, dann können Sie es vielleicht sogar entschlüsseln. Es ist jetzt nicht so schwierig, aber es schaut ganz lustig aus. Und gleichzeitig ist das, bringt uns das jetzt endlich ein bisschen hin zur Internetliteratur, weil Manifeste eine literarische Gattung sind und das wohl kein Zufall ist, dass man eben diese literarische Gattung im Internet dann weiterschreibt. Also es gibt ja ganz berühmte Manifeste, gerade aus dem Futurismus, dieses Paschotschina Obschestvenom Vkus, also eine Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack, wo die Futuristen einfach ihre Grundthese festgehalten haben, nämlich man muss Pushkin eben und andere vom Dampfer der Geschichte stoßen und jetzt ist Zeit für was Neues. Und auf diese literarische Tradition wird hier im Internet immer angespielt. Ich habe dann noch zwei weitere literarische Verweise da drinnen entdeckt. war ganz stolz auf mich. Nur, dazu müssten wir jetzt ziemlich ins Detail gehen, also das wäre vielleicht was, wenn wir nachher noch Zeit haben, dann kann ich Ihnen diese zwei Verweise noch aufdecken, so, um Ihnen das ein bisschen zu verkaufen. Es kommt ziemlich viel Fäkal-Lexik dabei vor. Ja, also wenn Sie sich in diese Sprache ein bisschen einlesen wollen, also wenn Sie die Yézik Badonka lernen wollen, hier habe ich so ein paar Regeln für Sie zusammenkopiert. Also es gibt Sprachwissenschaftler, die sich damit halbwegs ernsthaft auch auseinandersetzen. Ich glaube, die Folien schicke ich dir einfach und du kannst das eben verteilen.
Bitte? Die Sprache geht ja zurück, das ist das Interessante. Die Yézik Badonka, die war lange Zeit sozusagen im Internet, im Moment geht sie ganz stark zurück. Und was ist der Grund? Das ist interessant.
Da müssen Sie noch ein bisschen warten vielleicht. Okay. Aber ich hab eine Idee zumindest. Okay, jetzt kommt Literaturtheorie. Vor allem poststrukturalistische Theorie, das heißt, das ist einfach einerseits nicht ganz sinnvoll, das irgendwie in wenigen Minuten zu versuchen durchzupeitschen, auf der anderen Seite möchte ich es zumindest versuchen. Allerdings vorher eine kleine Auflockerung. Als Sie diesen Vortragstitel gelesen haben, was haben Sie sich denn persönlich unter Netzliteratur vorgestellt oder haben Sie da überhaupt keine Vorstellung gehabt? Was haben Sie damit assoziiert? Ja?
Vielleicht die Literatur, die nur im Netz veröffentlicht wird.
Also da geht es dann rein nur ums Publizieren.
Ja? Ich habe auch so gedacht, dass es um Artikel, Bücher geht, was man im Internet findet.
Ja. Sie wollten auch.
Genremäßig eher kürzeres vielleicht.
Bitte.
Ich habe eher an Blogs gedacht, die nicht immer so literarisch sind, aber trotzdem geschrieben und im Internet veröffentlicht werden.
Da hinten war da noch was? Nein, okay. Also Blogs und das Internet sozusagen als Publikationsmedium. Das ist, das entspricht sehr gut eigentlich der gegenwärtigen Situation. Das entspricht aber gar nicht dessen, was die Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler 1991 geglaubt haben, was passiert. Und deshalb wollen wir uns das so ein bisschen anschauen. Was die Literaturwissenschaft 1991, als das World Wide Web mit diesen ganzen tollen Hypertext-Dingen und den Links und so weiter, als das präsentiert worden ist, hat die Literaturwissenschaft erstens den Konnex zu Roland Barthes Theorie des Todes des Autors oder der Autorin. Also diesen Konnex haben die sofort hergestellt und es ist vielleicht auch ganz nachvollziehbar eigentlich. Also prinzipiell, haben Sie davon schon mal gehört? Also das klingt jetzt extrem brutal, Barth selber schwächt das aber sofort wieder ab, indem er sagt, der Tod des Autors geht einher mit der Geburt des Lesers. Also, es geht da einfach um so eine gewisse graduelle Verschiebung zwischen diesen Positionen. Also der Autor oder die Autorin ist nicht mehr allein dafür verantwortlich, was in einem Text drinnen steckt, weil Sie als Leserin oder Leser selber mit einem Text auch ganz schön viel anstellen können oder auch unbewusst anstellen, wenn Sie es lesen. Also Sie haben ja selber viele andere Texte vorher schon gelesen, Sie stellen da bewusst oder unbewusst Beziehungen zwischen diesen bereits gelesenen Texten zu diesem gerade gelesenen Text her. Das heißt, Sie selber schreiben ein Stück weit einen Text mit beim Lesen. Und im Netz, glaube ich, ist dieses aktive Lesen sehr offensichtlich, indem Sie eben aktiv auf irgendwelche Links klicken und da im Prinzip dann mehrere Texte aneinander reihen und so einen eigenen Text schreiben. Gleichzeitig haben Sie, und das ist bei dieser letzten Fragerunde ja auch so ein bisschen angeklungen, gleichzeitig haben Sie im Internet auch die Möglichkeit, eben selber Texte zu publizieren, auf Texte von anderen Leuten zu reagieren. Das heißt, Sie haben plötzlich die Möglichkeit, selber zum Autor oder zur Autorin zu werden. Genau, das war es im Grund, was ich damit sagen wollte. Dann ein weiteres wichtiges Konzept, das ist von Jean Baudrillard, die Idee des Simulacrums. Dabei geht es darum, dass man zwischen Original und Kopie nicht mehr unterscheiden kann. Also Sie haben, wenn Sie zum Beispiel ein Kunstwerk fälschen, dann kann man das manchmal aufgrund der chemischen Zusammensetzung der Farben vielleicht nachweisen oder weil Sie unter dem Mikroskop andere Pinselstriche verwenden. Aber bei einem digitalen Foto, das Sie einem Freund schicken, da ist überhaupt kein Unterschied mehr zwischen dem, was er oder sie bekommt und was Sie auf Ihrer Kamera haben. Also die zwei Dateien sind einfach völlig identisch. Das heißt, es ist extrem schwer, zwischen Original und Kopie zu unterscheiden. Und das zieht sich durch auf allen Ebenen. Also wenn Sie, manche Leute machen sich das zum Sport, dass sie online sich als irgendeine Berühmtheit ausgeben. Und ich meine, das ist halt manchmal auch ganz schwer, das dann aufzudecken. Also viele Plattformen heutzutage haben gewisse Authentifizierungsmechanismen. Also auf Twitter haben sie halt dann so dieses Hackerl. Das heißt, das ist tatsächlich jetzt diese berühmte Persönlichkeit und nicht jemand anderer. Trotzdem kann es sein, dass diese berühmte Persönlichkeit einen ganzen Mitarbeiterstab beschäftigt, der da in ihrem Namen herumtwittert. Das heißt, es ist einfach nicht mehr klar, was jetzt wirklich dahinter steckt. Und zum dritten, Jacques Derridas Dekonstruktion, vor allem sein Textverständnis. Also Derrida sagt jetzt extrem verkürzt, dass man niemals den wahren Sinn eines Textes erkunden kann, weil ein Text immer nur auf andere Texte verweist. Und er verwendet dabei so gefährliche Metaphern wie ein Netz an verschiedenen Texten. Deshalb hat man diese Theorie natürlich sofort genommen, gesagt, okay, das muss irgendwas mit Internettexten jetzt zu tun haben. Also er hat diese Theorie in den 60er, 70er Jahren formuliert und dann, als das World Wide Web aufgekommen ist, hat man eben sofort gesagt, okay, jetzt wird diese Theorie in die Praxis umgelegt, aber das ist natürlich auch sehr stark vereinfacht gewesen. Und etwas, was jetzt einmal nichts mit diesem französischen Poststrukturalisten zu tun hat, ein Konzept, das auch extrem wichtig ist fürs Verständnis der russischen Internetliteratur, ist Samizdat. Das haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört. Im Prinzip war es halt in der Sowjetunion oder überhaupt im Ostblock so, dass gewisse Autoren und Autorinnen nicht publizieren haben können und die haben deshalb andere Methoden gesucht, um irgendwie ihre Texte an ein Publikum zu bringen, und das hat eben so im Halbverborgenen passieren müssen, mit Schreibmaschinen und Durchschlagpapier. Und das hat man eben als Samizdat bezeichnet. Das hat dann ganz lustige Blüten getrieben und hat nämlich auch Schallplatten kopiert, die man auf irgendwelche illegale Art und Weise in die Sowjetunion reingeschmuggelt hat. Also man hat da ganz wilde Apparate konstruiert und hat dann, also Röntgenbilder sind ein sehr gutes Trägermedium für diese Dinge, weil es sich ritzen lässt und dann diese Ritzen sozusagen behält. Und deshalb diese Musik auf Knochen, also Raubkopien auf Röntgenbildern in der Sowjetunion. Das hat also ein inoffizielles Verteilungssystem für kreative Inhalte gegeben. Und sehr viele Leute stellen halt da die Verbindung her zu der Situation im Internet, das ist ja vorher auch angeklungen, eben dass man jetzt selber Texte publizieren kann. Die Gefahr momentan ist weniger die staatliche Zensur, auch wenn es in Russland seit den letzten 1,5, 2 Jahren wieder in eine andere Richtung geht. Aber im Internet ist dieses Selbstpublizieren eher eine Reaktion auf eine kommerzielle Zensur unter Anführungsstrichen. Es wird einfach nicht alles als Buch publiziert und manche Leute suchen einen Ausweg aus dieser kapitalistischen Mechanik. Genau, also die Hauptideen waren jetzt, dass es eben so eine Verschiebung gibt von Autorinnen und Autoren zu Leserinnen und Lesern, dass man zwischen Original und Kopie in digitalen Medien nicht mehr unterscheiden kann, dass Texte sich eben potenziell in die Unendlichkeit irgendwie verweisen und dass kein allgemeingültiger Sinn dahinter steckt, also dass sie nicht abgeschlossen sind und dass man eben abseits des Mainstreams publizieren kann. Das war jetzt relativ trocken, deshalb haben sie sich ein Putin-Bild verdient. Also der Bär sagt zu Putin, hey Putin, guess what? What? Fuck you. Worauf Putin da reinspringt und den Bären bitte. Also man findet im Internet ganz, ganz wunderliche Dinge. So, jetzt kommen wir endlich zur Netzliteratur. Und zwar zu dieser Situation, zunächst zwischen 1991 und grob 2001 bis 2005, wo es ganz, ganz wilde Experimente gegeben hat. Da möchte ich Ihnen zum Beispiel das hier zeigen. Das ist ein Gedicht von Jelena Katsiuba. Okay. Also ich habe zu Hause einen Werbeblocker, das gehört jetzt nicht dazu. Ich fürchte, das muss man sich wohl anschauen. Jetzt aber, okay. Also man hat sehr früh die medialen Möglichkeiten entdeckt, was man auf Papier einfach nicht machen kann. Swalker ist die Müllhalde. Und was hier passiert ist, dass diese Wörter auf ihr Buchstabenmaterial reduziert werden und dass man das dann aus diesem Rohmaterial, ach Gott, das kommt jetzt jedes Mal. Okay, also dass dieses Rohmaterial dann immer wieder neu zusammengesetzt wird und entsprechend dann auch irgendwie animiert wird und mit irgendwelchen lustigen Konnotationen aufgeladen wird, das ist auch so der wahr gewordene Traum der Futuristen zum Beispiel, dass eben das Wort selber in Bewegung kommt und dass das Wort selber wichtig wird. Die Frage ist natürlich, wo dabei das Internet ist, weil das dient zwar als Plattform, um diese lustige Animation da zu zeigen, aber im Prinzip könnte man genauso behaupten, das ist jetzt ein Trickfilm oder eine mediale Installation oder was auch immer. Aber es ist zumindest experimentell. Was im russischen Internet auch sehr häufig passiert ist, gerade in dieser Frühzeit, ist, dass man virtuelle Persönlichkeiten erfunden hat. Also, dass man Persönlichkeiten erfunden hat, in deren Namen man dann Webseiten erstellt hat, in deren Namen man gechattet hat und so weiter. Und das Spannende für das Publikum war halt immer so die Frage, okay, gibt es diese Persönlichkeit jetzt wirklich oder nicht? Da wurde dann mit allen Tricks gearbeitet, Das ist die virtuelle Persönlichkeit Katja Djetkina vom bekannten Designer Artemi Lebedev erschaffen. Das hat zu dem Zeitpunkt halt niemand gewusst. Es wurde aber vermutet und er hat dann mit so Photoshop-Tricks zum Beispiel ihren Ausweis gefälscht, um zu beweisen, okay, das ist jetzt wirklich eine reale Person aus Fleisch und Blut. Und im Internet kann man eben zwischen Original und Kopie sehr schlecht unterscheiden. Deshalb funktionieren diese Spielereien ja auch. Lebedev hat es aber zu weit getrieben, indem er sich bei einem Autounfall sterben hat lassen und viele Leute dann tatsächlich traurig waren, weil sie eine Freundin verloren haben. Und da ist dieses Spiel halt dann gekippt. Aber prinzipiell illustriert es ganz gut diese Idee des Simulacrums, einfach weil diese Unterscheidung nicht mehr möglich ist. Ja, wieder ganz was anderes, ein Hypertext-Roman von Raman Leibov. Das funktioniert dann hoffentlich ohne Werbung, ja. Sie kennen das vielleicht aus Ihrer Kindheit, dass Sie so Abenteuerbücher gelesen haben, wo Sie selber entscheiden haben können, wie es weitergeht. Also die Knickerbocker haben das zum Beispiel gehabt, das gibt es aber auch von vielen weiteren Autorinnen und Autoren. Also wenn Sie dann irgendwie den Gruselkeller erkunden wollen, lesen Sie auf Seite 15 weiter, und wenn Sie das Spukschloss besuchen wollen, dann gehen Sie auf Seite 27. Sowas funktioniert natürlich im Hypertext extrem gut, weil Sie einfach nur klicken müssen und nicht mehr blättern. Raman Leibov hat das mit einem Roman versucht. Zusätzlich kommt hier noch dazu, dass er den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit gegeben hat, selber Texte hinzuzufügen. Das heißt, wenn man hier irgendwo reinklickt, steht unten immer Pishi Dalsche, also schreib weiter. Man hat ihm dann so ein Textfragment schicken können und er hat das online gestellt. Und das, was dabei rausgekommen ist, ist völlig unlesbar. So ein Monstrum, das sich irgendwie so in 100.000 Einzelstränge verzweigt und also weder jetzt noch weiter gelesen werden kann, noch weiter geschrieben werden kann, einfach weil es völlig ohne Sinn ist mittlerweile. War aber, glaube ich, ein ganz wichtiges Experiment, um zu zeigen, dass Autorschaft in diesem herkömmlichen Sinn, dass man einfach als Autor einen Roman schreibt, so bei diesen Mitmachdingen nicht funktioniert, weil einer oder eine halt vorgeben muss, wohin sich dieses Sujet entwickeln soll. Und das funktioniert mit Crowdsourcing irgendwie nicht. Gleichzeitig haben manche Leute auch diese Internetästhetik aufgegriffen, also gerade Anfang der 2000er, bevor Flash aufgekommen ist, war Werbung im Internet einfach so kleine Grafiken, die halt recht, die sich ein bisschen bewegt haben zumindest, aber ohne Ton, und die versucht haben einfach durch so schnelle Farbwechsel irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das hat Prigov, also Dmitri Prigov ist Moskauer Konzeptualist, der einige sehr lustige Performances konzipiert hat. Und der hat diese Idee, diese kleinen, bunten, bewegten Grafiken aufgegriffen, hat zum Teil auch Werbebotschaften verwendet und einfach ins Absurde verkehrt. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Auseinandersetzung mit dieser Internetästhetik, mit der man damals einfach konfrontiert war. Also Sie können sich das ja vielleicht zu Hause dann in Ruhe anschauen. Da gibt es einfach irrsinnig viel zu entdecken. Und jetzt sind wir endlich beim Titel angelangt. Ja, Pamjet Nik Sibie. Das ist eine Tankietka. Das ist ein Genre, das irgendjemand im Internet erfunden hat. Dazu gibt es eine ganz einfache Spielregel. Es müssen 6 Silben sein und 2 Zeilen. Sie können die 6 Silben entweder 3-3 teilen oder 2-4, und das ist alles, was Sie beachten müssen. Dann können Sie eine Tankietka schreiben und dann wird die Tankietka auch auf dieser Homepage Mierzlava.ru veröffentlicht. Das ist relativ wenig Anleitung und relativ viel Spielraum für Kreativität und diese Tankietki werden immer noch von Nutzerinnen und Nutzern geschrieben und auch auf dieser Seite veröffentlicht. Also das ist ein Phänomen, das jetzt schon seit 10, 15 Jahren funktioniert. Dieses eine ist besonders schön, das habe ich der Henrike Schmidt geklaut. Sie hat das entdeckt. Das ist eine Anspielung auf Pushkins berühmtes Gedicht, ja, also das so anfängt, Japan merkt nichts, was wird wie Rukatwani. Also ich habe mir ein Denkmal errichtet, ein nicht von Menschenhand gemachtes. Und in diesem Gedicht reflektiert Pushkin seine, ja, dass seine Dichtung sozusagen das ist, was von ihm für die Nachwelt irgendwie erhalten bleibt. Hier ist das Interessante, dass man das Pamjatnik, also das Denkmal, brechen hat müssen, um in dieses Schema der Tankietka reinzupassen. Durch diesen Bruch sieht man aber dieses Nick plötzlich. Das Nick ist so ein Lehnwort, okay, das weiß ich jetzt nicht, ob es ein Lehnwort ist, ich bin leider kein Sprachwissenschaftler. Also das ist einfach das englische Nick, das sich ins Russische gerettet hat sozusagen, also der Nickname. Und plötzlich wird es ein Internettext, was irgendwie schon interessant ist. Und ja, man kann es relativ schwer übersetzen. Also aus Pamjatnik, aus dem Denkmal, wird Pamjat, also die Erinnerung, also ich Erinnerung, Nickname mir. Also die Verschiebung geht vielleicht weg vom eigentlichen Internettext zu diesem, zu der Persönlichkeit, also zum Nicknamen, zum Avatar, zu diesem Bild, was man von sich selber online irgendwie zu erzeugen versucht. Bitte?
Ganz altes Verfahren.
Ja, ja.
Und schon, ich habe das in den 20er Jahren gemacht und nannte das Dvig, also Verschiebung der Silbe. Mhm. Eine ganze Wissenschaft rausgebracht, Dvigalogia, indem man also Pamjatnik die Silben verschiebt, Sie haben es eben selbst gesagt.
Ja.
Das ist also in den 20er Jahren in der Avantgarde sehr eifrig betrieben worden, leider noch nicht im Internet.
Ja. Das ist überhaupt sehr auffällig. Die Futuristen sind uns jetzt und auch natürlich die Futuristinnen sind uns schon ein paar Mal untergekommen. Das heißt, gerade die russische Moderne spielt für die gegenwärtige Internetliteratur und Internetkultur eine nicht zu unterschätzende Rolle. Also das war eine sehr wichtige Bemerkung.
Und Bamitz, wollte ich noch kurz in dieser Anschaut haben, Bamitz heißt das Arbeitsspeicher.
Ja. Genau, ja.
Das müsste man
zusammen. Ja, stimmt. Ja. Und das ist. Es ist wirklich überraschend, wie viel mit so einer sehr allgemeinen Anweisung passieren kann. Also suchen Sie sechs Silben und teilen Sie es auf zwei Zeilen auf und dann kriegen Sie sehr viel Blödsinn, muss man natürlich auch sagen, aber Sie kriegen so Perlen, die alte russische Literatur mit der modernen Internetliteratur sozusagen verschränkt. Also das ist schon spannend. Und auf eine gewisse Art und Weise ist das auch so ein Mitschreibprojekt, ähnlich wie dieser Hypertext-Roman, das aber viel, viel besser funktioniert und das immer noch betrieben wird. Aber der Grund dafür, warum das besser funktioniert, ist vielleicht, weil es einfach die Regeln allgemeiner gehalten sind und weniger Vorgaben gemacht werden. So, jetzt kommen wir zur gegenwärtigen Situation, das ist das, worauf ich in meiner Dissertation auch den Fokus gelegt habe. So, der erste große Schritt des Übergangs von dieser alten Internetliteratur zur neuen Internetliteratur war 2001, als Raman Labov im amerikanischen Blogportal LiveJournal einen Account registriert hat und auf Russisch dort geschrieben hat. Sie haben das bei diesen Hypertext-Romanen vielleicht gesehen, da hat man die Latinizer verwendet, einfach weil das technisch auch ein gewisses Problem war, lange Zeit tatsächlich kyrillisch im Internet zu schreiben. Auf LiveJournal hat es funktioniert und deshalb ist wohl auch diese ganze Geschichte dann dermaßen explodiert. Also der erste russische LiveJournal-Post im Februar 2001 von Raman Leibov, das können Sie immer noch aufrufen, das ist auch irgendwie so spannend, weil diese sozusagen historischen Texte immer noch online sind zum Großteil und immer noch sich gleich präsentieren wie damals. Also das ist irgendwie so ein bisschen eine Zeitmaschine fast. Ja, also spätestens 2005 sind dann fast alle bekannten russischen Autorinnen und Autoren auf LiveJournal. Und nicht nur die Autorinnen und Autoren, sondern alle. Also jeder in Russland hat plötzlich das Gefühl, er muss einen LiveJournal-Blog führen. Was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass LiveJournal, das war ja eine amerikanische Plattform, auch von russischen Geschäftsmännern übernommen worden ist und jetzt tatsächlich in russischer Hand ist. Also auch ganz eigenartig, wenn man so diese normale Geschichte im Internet. Da hofft jeder, dass man von irgendeinem großen amerikanischen Konzern übernommen wird. Hier ist es anders gelaufen. LiveJournal wird meistens auf Russisch scherzhaft als Живое Journal bezeichnet, als lebendiges Journal, was nicht so ganz korrekt übersetzt ist. Und abgekürzt wird es mit diesen schönen zwei J. Das sieht auf Kyrillisch ganz, ganz toll aus. Der Grund, warum das so wichtig ist, ist einerseits, dass plötzlich Massen von Leuten die Möglichkeit haben, Texte online zu publizieren, auch wenn sie so diese technischen Hintergründe nicht so ganz präsent haben. Also diese Blog-Portale erleichtern es einfach, Texte ins Internet zu bekommen. Das Problem dabei ist, dass die eine gewisse Form vorgeben. Also Sie sehen bei jedem dieser Einträge irgendwie so ein Benutzerbild, Sie brauchen einen Benutzernamen, das Datum wird vermerkt, das heißt, das geht so automatisch in die Tagebuchrichtung und das unterscheidet sich halt doch sehr stark von dem, was vorher war. Also es wird extrem viel Lyrik zum Beispiel auch auf LiveJournal veröffentlicht, aber auch das wird halt so in diese Form gepresst und das führt halt im Endeffekt auch dazu, dass das alles so ein bisschen ja, gleich gemacht wird. Also die meisten Autorinnen und Autoren im LiveJournal heute, die veröffentlichen solche Einträge wie hier Sergei Lukjanenko, ein berühmter russischer Fantasy-Autor, der sucht zum Beispiel 100 Quadratmeter Parkett für seine Wohnung, weil er da gerade renoviert und irgendwie ist ihm der Lieferant abgesprungen. Und er fragt seine Leser, könnt ihr mir nicht helfen, irgendwie diese 100 Quadratmeter Parkett aufzutreiben. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man als große Literatur bezeichnen würde. Das heißt, das ist wirklich so dieses triviale Tagebuchschreiben für die Öffentlichkeit. Manche betreiben das ein bisschen ernsthafter, Evgeny Grischkawietz zum Beispiel. Der bloggt auch, versucht aber so ein bisschen interessantere Themen zu bearbeiten. Und er veröffentlicht seine Blogbeiträge dann immer auch als Buch. Also pro Jahr gibt es ein Buch seines Blogs. Also das erinnert eher an diese Schriftsteller-Tagebücher dann. Das ist ein bisschen ernsthafter betrieben. Gleichzeitig werden neue Autorinnen und Autoren geboren. Sehr viele Leute publizieren einfach ihre Texte im Internet und manche werden dann entdeckt. Ein so ein Fall ist Dmitri Glukhovsky. Der hat Metro 2033 geschrieben, das ist so ein Fantasy-Roman. Da gibt es mittlerweile zwei Computerspiele davon, also das ist ein extremer Blockbuster. Es gibt jetzt sehr viele weitere Autorinnen und Autoren, die in diesem Universum schreiben. Also das, was er da erfunden hat, wird jetzt weitergeschrieben von anderen. Also ist auch ins Deutsche übersetzt. Und er hat es eben geschafft, im Internet entdeckt zu werden und dann irgendwann einen Verlag zu finden, der seine Bücher dann auch auf Papier rausbringt. Wie kann man das so ein bisschen allgemeiner formulieren oder wie kann man das versuchen, ein bisschen allgemeiner zu untersuchen? Ich habe ja auch Informatik studiert, deshalb versuche ich in der DIS so ein paar quantitative Methoden umzubringen. Ich habe für diese Übersicht knapp 30 Blogs russischer Autorinnen und Autoren ausgewählt und habe dann einen Algorithmus verwendet, der Topic Modeling betreibt. Das heißt, dieser Algorithmus versucht, grob vereinfacht, die Themen in diesen Texten rauszufinden. Das darf man sich aber jetzt nicht so großartig vorstellen, dass das Computerprogramm diese Texte liest und versteht, sondern das untersucht nur Worthäufigkeiten und versucht da gewisse Entwicklungen zu modellieren. Das funktioniert aber, wenn man die richtigen Fragen stellt, überraschend gut. Das Interessante ist, dass dieser Algorithmus diese 30 Blogs in vier Gruppen einteilt, die eigentlich drei Gruppen sind. Ich habe das mit den Farben eingetragen. Und zwar gibt es Leute, die einen sehr politischen Fokus haben. Es gibt Leute, die einen sehr literarischen Fokus haben. Und es gibt Leute, die diese Alltagsgeschichten publizieren. Also Politik wäre auf der linken Seite die grünen Punkte, die literarischen Blogs, also Leute, die vorwiegend eben Gedichte oder Auszüge aus Romanen in ihren Blogs publizieren, das wäre auf der rechten Seite. Dazwischen diese Alltagsblogs, wie Sie es bei Lukjanenka gesehen haben. Und dann gibt es noch Edward Limonov.
Du fragst, das alles Blogs von Schriftstellerinnen und Schriftstellern?
Genau. Also ich weiß schon, das ist vielleicht ein bisschen irreführend, dass es innerhalb dieser Schriftsteller eben eine literarische Gruppe gibt, aber sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller beschäftigen sich eben nicht so intensiv mit Literatur online. Also die bewerben vielleicht ihre Bücher oder ihre Lesungen, aber die veröffentlichen kein Material online. Da spielt Politik eine größere Rolle und diese Alltagsgeschichten eben auch. Limonov ist ein Extrembeispiel, ich habe dann mehr so als Kontrolle da reingeschmissen. Limonov war einmal irgendwann Schriftsteller, ist aber mittlerweile ganz mit seinem politischen Projekt beschäftigt, nämlich dem Projekt der National-Bolschewistischen Partei in Russland, die mittlerweile auch verboten ist. Das Logo ist so ein Hakenkreuz, also diese Hakenkreuzbinde, wo das Hakenkreuz durch Hammer und Sichel ersetzt worden ist, also ideologisch ein ganz schräges Projekt, ja.
Schreibt noch Romane, sein letzter Kiew kaputt, ist natürlich politisch, aber das ist ein Roman, der in Russland mit Begeisterung geliehen wird. Faschistischer Roman gegen Kiew und gegen die Ukraine, eben für all die Kämpfer, die dort sozusagen gegen die Ukrainer kämpfen. Erfreut sich großer Beliebtheit in Russland.
Ja, vielleicht habe ich das mit dem Schriftsteller, also er positioniert sich selber, oder sagen wir so, rein quantitativ macht die Literatur einfach nichts mehr aus.
Ja, auch der Roman ist sehr politisch,
ja,
ist
ja. Klar. Okay. Ja. Im Allgemeinen sieht man, dass Politik immer wichtiger wird, also man kann dann das auch so im Zeitverlauf ein bisschen betrachten. Was schon ganz interessant ist, weil gerade so um 2000 herum oder sagen wir bis 2005 haben sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller online auch so ein bisschen einen Bogen um die Politik geschlagen. Also die haben das wenig kommentiert, aber gewisse Ereignisse haben sie in den letzten Jahren offensichtlich dazu bewogen, doch politische Aussagen zu treffen und das finde ich natürlich ganz interessant. Da haben Sie zum einen bei Politik diesen Ausreißer um Jahresbeginn 2012 herum, ein bisschen früher schon, das war eben diese Putin-Wiederwahl, wo eine Zeit lang zumindest nicht so ganz hundertprozentig klar war, dass das alles schon gelaufen ist. Das hat relativ viele Leute motiviert, online auch ihre Meinung zu sagen, also nicht nur Leute, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, motiviert, sich politisch zu deklarieren. Und das Zweite war natürlich der Jewra-Maidan und dann die Annexion der Krim. Also das war dann so der zweite starke Schubser, der noch mehr Schriftstellerinnen und Schriftsteller politisiert hat. Also natürlich auf beiden Seiten. Also es gibt Leute, die extrem chauvinistisch, russisch-nationalistisch jetzt auftreten. Es gibt Leute, die eher in diesem westlichen liberalen Diskurs sich positionieren. Das fällt natürlich alles dann unter Politik. Aber beide Seiten deklarieren sich jetzt sehr, sehr offen. Ja, und was fast gar nicht passiert, und damit bin ich auch schon am Schluss angelangt, was fast gar nicht passiert ist, dass diese Vorgaben der Plattformen in Frage gestellt werden oder dass damit irgendwie ein Spiel getrieben wird. Also so wie es Prigov mit diesen Werbebildchen gemacht hat, also irgendwie so ein ironischer Kommentar zu einfach den Gegebenheiten im Internet, sowas gibt es kaum. Also eine kleine Ausnahme, die ich gefunden habe, ist Lenor Garaliks Twitter-Projekt. Sie verwendet Twitter nicht so unbedingt in dem Sinn, wie wir Twitter heute kennen, indem man ja, gewisse Statements ans Publikum bringen will, sondern sie beschreibt immer so kleine Alltagsszenen, die auch einem streng formalistischen Muster folgen. Also es fängt immer an mit Visual, ich sehe und dann so eine kleine nette Alltagsszene. Hier zum Beispiel Вижу небольшую одинокую собачку, деловито несущую в зубах батон в целлофановом пакете. Also ein kleines, einsames Hündchen, das beschäftigt einen Brotlaib in einem Plastiksackerl zwischen den Zähnen dahin trägt. Das ist relativ harmlos, aber zumindest ein kleiner Versuch aus diesem Schema F, dass diese Plattformen Facebook, Twitter, Chivoy Journal vorgeben, und deshalb meiner Meinung nach erwähnenswert. Ja. Ich hoffe, ich habe geschafft, Ihnen zu zeigen, dass dieses Runiert gewisse Eigenheiten besitzt, auch heute noch, die sich von dieser westlichen Netzverwendung oder westlichen Internetkultur ein bisschen unterscheiden. Ich hoffe, ich habe Ihnen auch ein bisschen zeigen können, wie so diese Dieser Übergang passiert ist von dieser experimentellen Internetliteratur zwischen 1991 und grob 2001 bis 2005 hin zu dieser ja, massenhaft produzierten Internetliteratur, wie wir sie heute sehen. Also wo wenig experimentiert wird, wo der Fokus auch immer mehr in Richtung Politik geht und wo auch der Fokus auf die einzelnen Personen oder die Selbstdarstellung dieser Personen gerichtet ist. Also bei diesen frühen Beispielen, die ich Ihnen gezeigt habe, da spielt der Urheber oder die Urheberin kaum eine Rolle, wird vielleicht irgendwo verschämt in der Ecke genannt, außer bei Prigov. Prigov thront über dieser Webseite, das ist aber, wenn Sie Prigov kennen, auch nicht so überraschend. Mittlerweile thront aber jeder. Jeder hat so sein Bildchen und seinen Nicknamen im Internet. Das heißt, so diese Selbststilisierung ist einfach irrsinnig wichtig geworden. Die Texte sind nicht mehr der Hauptaufhänger. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, die Bibel für die russische Internetliteratur ist Henrike Schmidts Habilitationsschrift. Das ist wirklich sehr empfehlenswert, weil sie zu allen Beispielen, die sie zitiert, eine deutsche Übersetzung gemacht hat. Und Henrike Schmidt ist eine gute Übersetzerin, die das also wirklich sehr, sehr, sehr toll gemacht hat. Das heißt, selbst wenn Sie es mit dem Russischen nicht so haben, ist dieses Buch extrem empfehlenswert. Sie dokumentiert in diesem Buch vor allem diese frühere Zeit zwischen 91 und 2001 bis 5. Und zwar hat sie, also ich habe das mal nachgeprüft, sie hat sehr viele so Screenshots gemacht von Webseiten, die man jetzt auch gar nicht mehr aufrufen kann. Also das ist wirklich so ein historisches Dokument schon. Ja, dann möchte ich natürlich auf meine, also auf diese Zeitschrift verweisen, die ich mit herausgebe, Digital Icons. Das ist nicht nur dem Internet gewidmet, sondern auch den neuen Medien, aber hat zu allen möglichen Internetthemen schon Spezialausgaben gemacht. Also momentan machen wir gerade die nächste Ausgabe fertig, die sollte in den nächsten Wochen erscheinen. Da geht es um orthodoxe Kirche im Internet. Das ist relativ spannend, wie die Kirche zum Teil Internet einsetzt für ihre Zwecke, wie die Kirche im Internet kritisiert wird. Und also da haben wir ein paar, glaube ich, ganz interessante Artikel zusammengetragen. Also da können Sie auch immer reinschauen. Und dann habe ich noch ein paar Sammelbände für Sie, die gewisse Teilaspekte beleuchten. Sie können sich das ja in den Folien dann noch genauer anschauen. Ja, das war's. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, stehe ich natürlich gern zur Verfügung.